Hey, ich bin Svea. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Lautgefühlt. Als Holistic Life Coach arbeite ich mit Body, Mind and Soul, also ganzheitlich und besonders intensiv von Mensch zu Mensch. Genau darum geht es auch in diesem Podcast, um zwischenmenschliche Begegnungen. Lass uns gemeinsam Emotionen und gesellschaftlichen Tabus Gehör verschaffen, uns in positiver Weise miteinander auseinandersetzen. Für mehr Empathie, mehr Verständnis und mehr Toleranz. Und Menschsein auf Augenhöhe. Ich freue mich total, dass Lautgefühlt der Podcast endlich weitergeht. Es gab eine kleine Pause und ich habe heute eine ganz tolle Frau zu Gast. Ich freue mich über das Thema, denn ich bringe ganz gerne Themen auf den Tisch, die in der Gesellschaft klassischerweise als Tabuthemen betitelt werden, also die man gerne wegschiebt, hinter den Vorhang schiebt, der berühmte rosa Elefant, der im Raum steht. Und wenn es dann noch nicht nur um so Themen geht, sondern um das Miteinander, dann schlägt mein Herz natürlich höher. Deswegen freue ich mich total, dass heute die liebe Peggy Elfmann bei mir ist. Hallo Peggy, schön, dass du da bist.
Hallo sehr. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Also Peggy Peggy, willst du dich einfach vorstellen, bevor ich dich vorstelle? Sag doch einfach mal kurz zwei, drei Sätze zu dir, dann wissen die Hörer einfach mal, wer du bist.
Ja klar, gerne. Also ich bin Journalistin und schreibe schon lange um Themen rund um Gesundheit, Familie. Und durch meine Mama, also durch ihre Alzheimer-Erkrankung, ist das Thema Pflege und Demenz dazu gekommen. Am Anfang noch nicht so sehr, aber in den vergangenen Jahren dann immer mehr. Und also auch aus so einem starken persönlichen Antrieb, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen und auch wie hilfreich es ist, darüber zu sprechen. Und genau, habe das irgendwie so als mein Thema ein bisschen forciert, habe einen Blog gestartet, einen Podcast und habe jetzt auch ein Buch rausgebracht, in dem es eigentlich ein bisschen um die Phase davor geht. Also tatsächlich das, was du gesagt hast, es ist so ein Thema, da will keiner drüber sprechen, dass wir alt werden, dass wir vielleicht Pflege benötigen, dass wir hilfebedürftig werden. Das will ja ehrlich gesagt keiner. Ne? Also weder die Kinder noch die Eltern wollen das. Keiner will drüber reden. Jeder hofft, dass es irgendwie sich gut ausgeht. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn es dann quasi soweit ist und man nicht drüber gesprochen hat, dann ist das halt so ein riesiger emotionaler Ballast eh, aber dann müssen halt ganz schnell Dinge geklärt werden und es wäre halt eigentlich viel hilfreicher oder besser gewesen, man hätte davor gewagt, ins Miteinander zu gehen und darüber sich auszutauschen.
Ja, das ist ein großer und wichtiger Punkt, den fühle ich auch sehr und auch wie du das beschrieben hast in deinem Buch, ne? Also wir werden gleich noch genauer drauf eingehen. Ganz kurz für die Hörer, ich werde das Buch und auch den Blog von Peggy Alzheimer und wir.
Genau, Alzheimer und wir.
Genau, den werde ich verlinken auf jeden Fall für alle, die sich dafür interessieren. Und das Buch heißt, ich lese das gerade mal vor, Meine Eltern werden alt, 50 Ideen für ein gutes Miteinander. Und da werden wir mal ein bisschen genauer reintauchen, denn ein gutes Miteinander liegt mir immer sehr am Herzen. Genau darum geht es ja auch bei dem Podcast. Und ich glaube auch, und das habe ich auch bei dir beim Buch so rausgelesen, rausgehört. Das Hörbuch ist auch sehr zu empfehlen an der Stelle. Dass wir ein gutes Miteinander wirklich aktiv auch gestalten können, das ist nicht dem, also das ist eher, wenn man es so laufen lässt, die Schwierigkeit ist. Und bei dir sind auch ganz viele Tipps drin. Also in dem Buch gibt es ganz viele Impulse, wie man damit umgehen kann, wie man eben miteinander umgeht. Und das fand ich richtig cool. Und das, was ich da so wahrgenommen habe, dass es da auch um ganz wertebasiertes Miteinander geht. Also dieses, wie geht man denn respektvoll miteinander um? Wie geht man denn vor allem auf Augenhöhe miteinander um, dass man nicht übergriffig wird? Und da hast du, das war dir auch ein Anliegen, oder? Also das habe ich so.
Ja, das ist mir ein total großes Anliegen und das ist jetzt irgendwie auch so entstanden. Ich weiß gar nicht, ob, also ich habe das sicher nicht immer schon so gelebt oder als so wichtig empfunden. Ich habe das im Prozess irgendwann verstanden, wenn wir tatsächlich darüber sprechen wollen oder in Austausch gehen wollen, wie wichtig es dann ehrlich gesagt ist, erstmal zuzuhören und überhaupt zu wissen, was brauchen meine Eltern auch. Also das kann man natürlich eher auf jede Beziehung münzen, ja. glaube, das ist jetzt nicht nur so Mutter oder Vater-Kind-Ding, sondern geht generell für Beziehungen. Aber bei mir war es eben in der Pflegebeziehung beziehungsweise eben in diesem Kümmern. Das ist ja das Setting gewesen, dass ich so diese Erfahrung gemacht habe. Für mich war irgendwie klar, ich will meine Mama unterstützen, ich will für sie da sein, für meinen Bruder auch. Und wir wollten irgendwie für meine Eltern da sein. Hilfsangebote haben wir irgendwie, mein Papa mal gesagt, ja, nutz doch mal das. Und es gibt die Tagespflege. Und wie wäre es, wenn die Mama das ausprobiert? Und total viel recherchiert und ganz viele Ideen mitgebracht und so nach dem Motto, hier ist so eine Liste und jetzt mach mal. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, so habe ich mir es vorgestellt. Ich mache einen Plan und überlege mir das Bestmögliche. Und mein Papa wollte das irgendwie alles nicht. Und das hat mich total angegriffen, ehrlich gesagt, auch ein bisschen frustriert. Ich dachte, hey, ich gebe jetzt so viel Zeit und möchte euch doch helfen und möchte, dass es der Mama gut geht. Ich möchte dich unterstützen. Und dann wollte er das gar nicht. Und dann war ich erst frustriert und irgendwann auch durch Gespräche mit meiner Podcast-Partnerin und mit anderen Fachleuten habe ich gemerkt, okay, es braucht halt erstmal tatsächlich eigentlich so einen Blick darauf, was braucht mein Papa überhaupt in dieser Situation, was. Also was ist tatsächlich eine Unterstützung für ihn und auch für meine Mama? Und dann kann man ins Gespräch gehen, so diese Idee, ich habe da eine Idee, was dir helfen könnte. Das hier, mach mal, funktioniert halt nicht. Und also auch überreden nicht. Und dann waren das manchmal so lustige Parallelen, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss halt erstmal wissen, wie es dir geht und was du brauchst. Wie meinen Eltern, aber meinen Kindern habe ich das auch tatsächlich eigentlich gleich auch so eben gemerkt, ja, also erstmal muss ich wissen, wie es dir geht, was du brauchst. Und dann können wir uns, also das ist quasi der Beginn von etwas, was da im Miteinander entstehen kann.
Bin ich voll bei dir. Ich habe ja auch gerade schon so genickt, weil ich ganz viele Gespräche führe und du hast das schon gut gesagt, das gilt wahrscheinlich für sämtliche Beziehungen. Also es gilt für partnerschaftliche Beziehungen, also sprich zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau oder ne, also alle partnerschaftlichen Beziehungen. Aber es gilt auch für die Beziehung zu unseren Kindern. Ich habe da so oft Gespräche geführt, um ganz kurz den kleinen Ausflug zu machen. Dass Mütter mir erzählen, ja, ich mache das so und so fürs Kind, weil ich möchte es so und so. Und ich habe mich da selbst schon bei ertappt. Ich hatte eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie eine Kindheit sein muss, damit sie schön ist für meine Kinder. Wo ich dachte, was hat das denn mit mir zu tun? Ah, das hätte ich gebraucht oder das hätte ich mir gewünscht oder so stelle ich es mir vor. Und da wieder einen Schritt zurückzugehen, wie du sagst, zuzuhören und nicht die eigenen Bedürfnisse, also nicht die Bedürfnisse zu spekulieren und danach zu handeln und sich dann, sag ich mal, zu wundern, dass der andere sie ablehnt. Was ja gut ist, dass der andere sie ablehnt, nicht, also außer es matcht halt sozusagen. Und da nicht einfach anzunehmen, was braucht mein Sohn oder meine Tochter, sondern zu sagen, Schatz, was brauchst denn du? Und das ist natürlich auch ein Entwicklungsfeld, weil Kinder dürfen es dann, ich sage immer, Beziehung statt Erziehung, die dürfen dann auch erstmal lernen, in sich zu fühlen. Um die zu ermutigen, wirklich rauszufinden, was brauchen sie denn, was wollen sie denn, und es dann da sein zu lassen und ja, sich wieder der eigenen Themen anzunehmen. Das wird ja in sämtlichen Beziehungen gespiegelt, ne?
Ja.
Genau, ja.
Ja, ich finde, das bringt es voll gut auf den Punkt, dieses in Beziehung gehen miteinander erstmal.
Danke.
Ne?
Ja, also das ist ja genau dieses, genau, Beziehung leben, ne? Dieses
Ja.
aktive Miteinander leben. Da können halt mehrere dazu, nicht nur einer, der denkt, er weiß wie. Ne? Auch wenn es in der guten Absicht ist, wenn man die Person liebt und was Gutes will und so weiter. Und ich glaube auch, es ist was, da darf man sich immer wieder selbst beobachten. Also das ist nichts, was man sagt, habe ich kapiert, mache ich ab sofort anders, sondern das ist ja lebendig. Das bewegt sich ja immer wieder sozusagen. Ne? Ja. Du hast da nämlich auch einen ganz spannenden Aspekt mit reingebracht. Du hast es angesprochen, wir bleiben die Kinder unserer Eltern. Und das finde ich, das hat mich, ich kriege auch gerade Gänsehaut. Das ist immer spannend. Ich
Auch ein
glaube, das ist so,
bisschen.
ja, schau an. Das ist, glaube ich, so der Standardsatz in meinem Podcast, wenn mich irgendwas berührt. Ich kriege gerade Gänsehaut. Ja, weil ich glaube, das darf man sich halt einfach mal klar machen. Also, dass man erwachsen werden kann und erwachsen sein kann und seinen Eltern auf Augenhöhe begegnen, ist, glaube ich, ein großes Thema, auch dieses Abnabelungsthema. Aber dass es nicht darum geht, und das hast du nämlich auch gesagt, dass man jetzt die Eltern für die Eltern wird sozusagen, sondern man bleibt das Kind und darf aber da, wie heißt der Begriff, parentale
Parentale Reife
Reife, ne?
ist
Hast du,
es.
glaube ich, gesagt,
Genau.
oder? Magst du kurz ein bisschen was dazu sagen?
Ja, also es geht halt, der Begriff stammt nicht von mir, sondern von Entwicklungspsychologen, ne? Und es geht halt darum, in dieser Reifeentwicklung als Mensch, dass du verschiedene Stadien quasi durchmachst und man auch dann quasi diese erwachsene Reife durchmacht. Also wenn wir halt erwachsen sind und dann tatsächlich eben auch so eine Verantwortung für die Eltern übernehmen müssen, dann werden wir halt nicht zu deren Eltern, aber wir entwickeln halt so eine Reife. Das finde ich ist total wichtig zu differenzieren. Das sage ich auch, ich versuche es zumindest in jeder Lesung, jedem Vortrag zu sagen, weil mir das oft auch irgendwie noch begegnet, dass irgendwie Angehörige sagen, ja, meine Mutter ist jetzt ein Kind und jetzt ist sie wie ein Kind. Und ich denke mal, ja, sie hat kindliche Bedürfnisse, sage ich dann. Die kindlichen Bedürfnisse sind, glaube ich, viel, viel größer in der Demenz oder eben auch in einer anderen Krankheitssituation, wenn du viel Pflege und Unterstützung brauchst, einfach weil man viele Dinge nicht mehr selber kann. Eine große Orientierungslosigkeit da ist, ein großes Bedürfnis nach Schutz und Nähe, wie halt kleine Kinder auch. Und gleichzeitig ist da halt diese Person, die eigentlich ein ganzes Leben ja gelebt hat und ganz viele Erfahrungen gemacht hat. Und dieses Erfahrungswissen oder Lebenswissen, das ist ja irgendwo im Körper drin.
Total.
Und das wertzuschätzen, vielleicht auch irgendwie herauszulocken, um dann quasi Lebensqualität zu schenken, schöne Dinge miteinander zu machen. Aber sich das zu vergegenwärtigen, da ist kein kleines Kind vor mir, dem ich jetzt irgendwie so ganz unbefreit begegne, sondern da ist irgendwie ein Mensch vor mir, der ganz viel geleistet hat in seinem Leben und der meine Hilfe oder Unterstützung irgendwie braucht. Und aber der hat trotzdem eine Biografie und die kann ich aber auch als Ressource nutzen. Also da geht es ja auch um Buchtung, ne?
Oh,
Dann
das
zu
finde
gucken,
ich, ja.
was macht die Person aus und was davon ist jetzt noch möglich und auch ehrlich gesagt so ein bisschen dann auch noch mal neu die Eltern kennenzulernen in bestimmten Aspekten.
Ja, das finde ich total schön, denn ich bin ja eh ein großer Fan davon, dass wir Menschen als Menschen begegnen mit Respekt und zwar ungeachtet des Alters.
Ja.
Also selbst Kindern gegenüber zu sagen, ja, das ist ein Mensch, der halt noch nicht so viel irdische Lebenserfahrung hat, sozusagen, ja. Aber ich finde, das merken Kinder auch total, ob man sie von oben herab. Also es darf eine elterliche Führung geben oder eine erwachsene Führung geben, dafür sind wir auch da, ist auch unsere Rolle. Aber zugleich, oder ich sag's mal anders, es gibt einen Unterschied zwischen Hörigkeit und Respekt. Und ich finde, Respekt hat jeder Mensch verdient. Punkt. Und die älteren Generationen haben noch oft dieses, die verwechseln oft Hörigkeit und Respekt. Ne? Also wenn das Kind nicht hört, dann respektiert es einen nicht. Nee, nee, nee. Wenn du vom Kind respektiert werden willst, darfst du Respekt vorleben. Als Vorbild bin ich eh ein ganz großer Fan von, dass wir das leben, was wir ernten wollen. Und du hast einen Aspekt reingebracht, der hat mich schon oft beschäftigt. Und zwar finde ich finde es so krass, wenn wir einen 45-jährigen oder 50-jährigen Manager sehen oder eine erfolgreiche Geschäftsfrau oder, ja, ich nehme jetzt extra mal so ein stereotypes Beispiel. Und dann sind wir so, oh, krass, und schau mal, was der geschafft hat und so, ne? Pack mal 30 Jahre drauf, 40 Jahre drauf, dann läuft dieser Mann oder diese Frau laufen durch die Gasse und dann kommt so ein, haha, guck mal. Der süße Opi oder die süße Omi irgendwie und so, ne? Und klar kann man auch süß im Sinne von das Wesen bezeichnend, ne? Aber ich finde, da ist oft so ein Belächeln drin einfach. Und das finde ich schwierig, weil das, was du sagst, also nur weil auf einmal noch mehr Lebenserfahrung drauf ist, also völlig, völlig crazy irgendwie, oder?
Ja, schon. Und da denke ich sofort, also ich bin ja auch Ethnologin, das hat ja auch eine krass kulturelle Komponente, wie wir mit Menschen verschiedenen Alters umgehen. Ich erinnere mich an Forschung in Afrika, wo auch alte Menschen, wo die Ältesten den allergrößten Respekt bekommen haben. Und in Asien ist das ja auch so, ne? Da sind Menschen, die alt sind, die dann zwar in dem Sinne nichts mehr leisten können. Ganz groß hier die Anführungszeichen, aber die ja trotzdem sehr wertgeschätzt werden. Und das ist bei uns irgendwie anders. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt herkommt und es führt vielleicht auch zu tief. Aber ja, was du sagst, sehe ich auch so. Es ist irgendwie wenig Wertschätzung gegenüber alten Menschen und aber ehrlich gesagt auch sonst Menschen, ja, die so ein bisschen rausfallen aus dem System, aus diesem Leistungssystem, ne? Egal, ob das jetzt jemand mit einer Behinderung ist, mit einer körperlichen oder auch mit einer psychischen Behinderung. Menschen, die in dieses Schema nicht reinpassen, sind einfach benachteiligt.
Total. Also das mit der Kultur habe ich auch gedacht. Ich bin jetzt keine Ethnologin, aber ich dachte auch schon auch so teilweise so die südeuropäischen Länder, die schätzen ihre Mamas sozusagen auch schon mal anders irgendwie so, ne? Also da einfach wieder, ich könnte hier Stunden reden, merke ich schon. Ich könnte mal Felder über Felder aufmachen, aber ich versuche mal ein bisschen beim Thema zu bleiben. Also vielleicht nochmal da anknüpfend. Ich hatte letztens, durfte ich eine Erfahrung machen. Ich habe es ganz zaghaft, habe es bei Instagram geteilt. Und zwar ist eine Tante von mir, die über 90 Jahre alt war, die hatte eine schwere Diagnose bekommen. Es war klar, dass sie versterben wird. Und ich liebe und liebte diese Tante sehr. Also ich habe viele Tage meiner Kindheit dort verbracht. Ich bin auf Kirschbäume geklettert, habe meine Hosen eingesaut von oben bis unten, die weißen Jeans, und sie hat es mit der Kernseife rausgemacht, damit ich keinen Ärger bekomme. Ich habe Kartoffelkäfer abgesammelt, ich habe Fahrradfahren gelernt bei ihrem Hof. Also ich war da wirklich gerne. Das ist so eine ganze Kindheitserinnerung, hängt da dran einfach. Ja, und dann lag sie halt, also es war klar, ne? Es war einfach klar, dass meine Diagnose, wo klar ist, auch kombiniert mit dem Alter, aber auch war einfach eine sehr finale Diagnose. Und ich wollte sie dann nochmal besuchen und habe sie besucht und es war total schön, also traurig schön, ne? Also ich finde immer, es darf alles da sein. Die Welt ist bunt, das eine schließt das andere nicht aus. Und dann war das so schön, dass ich dachte, Mensch, Svea, du hast die letzten Jahre so viel Neues gelernt. Du hast Healing Touch gelernt. Also sprich auch, wie beruhige ich denn den Körper durch Berührung, das Nervensystem, wie mache ich da was Wohltuendes? Du hast Energiearbeit gelernt. Oh, das berührt mich jetzt auch gerade, wenn ich es erzähle. Dann dachte ich so, hey, vielleicht kann ich meiner Tante auch was Gutes tun. Da muss ich sehr, ich komme da drauf, weil du das so beschrieben hast mit, wie man reift auf einmal, ne? Und wie man sich begegnet. Und dann habe ich ihre Töchter gefragt, ob das möglich wäre, dass ich jeder was Gutes tue. Und die waren total offen. Die sind da sehr open-minded sozusagen. Und dann bin ich zu meiner Tante, die anderen sind rausgegangen. Und dann habe ich gesagt, hey, hör mal zu, ich habe die letzten Jahre ein bisschen was gelernt, so und so. Und wenn du möchtest, würde ich dir gerne was Gutes tun. Und sie lag eigentlich mit geschlossenen Augen im Bett und hat dann den Kopf gehoben, die Augen aufgemacht und hat gesagt, das nehme ich gerne an.
Oh.
Oh, das war so schön. Das trage
Oh.
ich so im Herzen. Ja, genau, ich habe auch gerade schwer Gänsehaut. Das trage ich so im Herzen, wo ich auch dachte, boah, da haben sich gerade echt zwei Wesen auf einer ganz anderen Ebene sind die sich begegnet. Also das war so voller Würde und Respekt und Augenhöhe in dem Moment. Und danach hat sie die Augen wieder zugemacht, hat den Kopf abgelegt und war auch schon wieder weg sozusagen. Also es war ein ganz besonderer Moment. Und ich habe das dann gemacht und um mich herum ist die Welt versunken. Das war total krass. Also da war keine Zeit mehr. Da waren nur wir da. Das war so von Herz zu Herz und voller Liebe, sehr würdevoll. Und sie ist ganz ruhig geworden. Die Atmung hat sich beruhigt. Ich habe ganz sanft gearbeitet, habe geguckt, wie sie darauf reagiert. Und Ethos dieser Arbeit ist ja sowieso, dass man nur, ne, dass derjenige, der empfängt, sozusagen bestimmt, was gemacht wird. Und ja, und sie hat sich so von Herzen bedankt. Sie hat gesagt, das hat so gut getan. Und da ich sagte, du, ich komme gerne wieder. Ich komme am nächsten Tag gerne wieder. Und dann bin ich wieder hin und das waren die zweimal, die ich mit ihr diese Zeit verbringen durfte. Und dann ist sie auch wirklich verstorben. Und das fand ich spannend und das ist ein Aspekt, da würde ich gleich gerne mit dir drüber sprechen. Das ist so wertvoll gewesen. Dass ich war danach innerlich so ruhig und voller Frieden, weil ich konnte was tun. Und zwar was, was sie annehmen konnte. Und es hat mir den Abschied, also ja, es war traurig und ja, ich habe geweint, als die Beisetzung war. Aber ich war viel friedvoller. Ich konnte sie, es, also ich sage jetzt mal, ich war dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, um es jetzt mal kurz auf mich wirklich rüberzuziehen. Aber das finde ich ganz spannend, dieses. Du hast das nämlich beschrieben. Du hast gesagt, pflegen bedeutet Abschied nehmen. Und Ich finde es einen ganz wichtigen Aspekt, sich das bewusst zu machen. Also weg von diesem, und das gehört sicherlich, das sind wir auch wieder bei der Vielfalt, das kann man sich ja nicht ganz ausblenden, ne? Aber auch mit Selbstfürsorge und so können wir auch noch drauf kommen. Aber sich bewusst zu machen, dass diese Phase auch ein Abschied und damit auch eine Möglichkeit ist, oder? Des Abschiednehmens? Oder wie kann man das sagen?
Ja, es ist ein, es Fliegen ist ein Abschied. Und das, was du beschreibst, ist ja eigentlich, sage ich mal so, die schöne Möglichkeit. Ich kann was tun, ne? Ich kann mich auch irgendwie verabschieden. Ich kann der Person was geben und die nimmt das sogar an. Was ich auch erfahren habe durch die Demenzerkrankung, das ist ja auch ein Abschied, aber man kann irgendwie gar nicht richtig Abschied nehmen.
Okay.
Es ist irgendwie nochmal so diese andere Form von, also wo ich mich quasi alleine verabschieden muss,
Okay.
weil die andere Person geht einfach. Die geht,
Also
ohne was zu sagen.
die
So
kann
nach
das
dem
nicht
Motto.
mit dir zusammen machen, sozusagen, sondern genau, du
Genau,
bist
und
damit
es ist
allein
halt,
gelassen.
und es, mir ist das irgendwann, ehrlich gesagt, relativ spät erst klar geworden, als irgendwas schon wieder nicht funktioniert hat. Also am Anfang, ne, dann ist man ja auch. Es ist auch nicht alles schön und nett, sondern dann steckt man in vielen Kommunikationsschleifen und versteht nicht, was der andere möchte und die andere Person versteht dann auch nicht. Und als die Mama dann aber zum Beispiel nicht mehr am Telefon gesprochen hat, ich erinnere mich total an diesen Moment und dann habe ich aufgelegt und habe angefangen zu weinen und habe gedacht, jetzt ist das auch weg. Jetzt muss ich einen Abschied nehmen und ich kann nicht mal irgendwie, ich kann nichts dagegen, also ich kann sowieso nichts dagegen machen, aber ich kann auch nichts wirklich dafür machen, um mich zu verabschieden oder um das sein zu lassen. Und trotzdem ist sie ja noch da. Und das finde ich, ist bei einer Demenz schwierig, aber auch bei anderen Erkrankungen, wo du eine Person pflegst, es ist irgendwie so ein langsamer Abschied und gleichzeitig, also man möchte festhalten und man muss loslassen und das ist so ein Widerspruch an Gefühlen. Ich finde das so krass emotional. Das war mir ehrlich gesagt nie klar, bevor diese ganze lange Reise, dieser Weg losging, wie emotional das Thema Pflegen ist. Also so die Organisation von Pflege ist das eine. Was brauche ich im Haus? Was kann ich organisieren an Unterstützungsmöglichkeiten? Welchen bürokratischen Sachen muss ich organisieren? Das ist dieser eine große Punkt. Aber den kriegt man irgendwie gewuppt und da kommt man durch. Aber das andere, dieser emotionale Teil, diese Traurigkeit und dieser Abschied, und da häng ich wirklich sehr alleine damit, lange und wusste auch gar nicht, also auch gar nicht in mir. Das ist jetzt, meine beste Freundin hat mal gesagt, ich wusste ja gar nicht, dass es so schlimm ist und ich will ja für dich da sein, aber ich weiß auch nicht wie. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es auch nicht so richtig. Also ich komme ja selber nicht so richtig klar damit.
Es ist ja auch spannend, weil es ist ja nichts, wo man sich darauf vorbereiten kann und man weiß ja auch nicht, wie der Verlauf ist und so. Vielleicht können wir da gleich nochmal kurz reingehen, damit man die Zuhörer und Zuhörerinnen noch abholen. Also das, was ich höre, wenn ich dir zuhöre, ist halt auch diese Ohnmacht, mit der man konfrontiert ist einfach, oder?
Ja, also
Also.
genau, und dieses, ich kann halt nichts dagegen tun und man möchte ja irgendwie gerne, also ich möchte ja, dass meine Mama bleibt und dass sie gesund wird und dass ihr gut geht.
Ja, total. Also ich erinnere mich daran, als mein Opa gestorben ist. Da war ich sogar noch in Mainz. Das muss während der, ja, das war während der Studienzeit, genau. Ich weiß, es war klar, dass mein Opa sterben wird. Der lag im Bett und wir haben, es war, und da hast du mich gerade sozusagen, oder ich habe mich daran erinnert, durch das, was du gesagt hast, dieser Moment von, ich weiß, also ich würde ihm so gern helfen und ich möchte, dass er da bleibt, weil ich liebe ihn und ich will ihn nicht verlieren. Und zugleich, ich spreche das hier jetzt einfach mal ganz mutig aus, dafür ist der Podcast ja auch da, zugleich habe ich mir gewünscht, dass es endlich vorbei ist. Das also gehört zu der Ehrlichkeit jetzt einfach mal dazu, weil es absehbar war, ne? Und ich fand das so schlimm, dieses Warten darauf, dass er stirbt, wo eh klar wird, dass er stirbt sozusagen. Das ist, ja, es ist egoistisch. Und zugleich wollte ich aber auch nicht, dass er leidet. Und ich merke gerade, wie ich ins Stocken komme, weil ich denke, oh Gott, was spreche ich aus? Aber ja, natürlich habe ich meinen Opa geliebt. Also, ne, ich hätte ihn gerne noch 10 Jahre um mich gehabt. Aber diese Ambivalenz der Gefühle, man nennt das ja auch Ambiguitätstoleranz, also diese verschiedenen Gefühle tolerant da sein zu lassen. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt hin, ganz, ganz unbedingt, gerade was Emotionen angeht, weil wir das so sehr in Schwarz-Weiß-Denken haben. Dieses, ich finde was Schönes, darf ich nicht traurig sein. Oder ich bin traurig, das habe ich ganz viel mit Müttern, die ihre Kinder verloren haben, besprochen. Ich habe mein Kind verloren, ich darf nicht lachen, ich darf nicht fröhlich sein. Doch, doch, darfst du. Und da hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Boah, das fand ich so mega, das habe ich mir auch notiert. Du hast gesagt, die Frage, also wenn dir jemand was nicht beantworten kann, die Frage, was hätte derjenige denn aber gewollt oder gewünscht, die fand ich so, 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 so gut. Denn das ist ja auch dieses, wenn Mütter, die ihre Kinder verloren haben, trauern. Immer die Frage, würde dein Kind wollen, dass du keinen Spaß mehr im Leben hast. Ich persönlich sagte damals, und jetzt erst recht für meine Kinder. Ich habe ja auch viele Kinder verloren. Und ich dachte, jetzt erst recht, das bin ich meinen Kindern schuldig, mein Leben zu leben. Und ich stelle ja auch so gerne die Frage, was würde die Liebe denn tun? Und diese Frage, die du da reingegeben hast, vielleicht magst du mal erzählen, wie sich das bei dir geformt hat oder wie bist du darüber überhaupt drauf gekommen, dir die Frage zu stellen, was hätte Mama denn gewollt?
Naja, ich meine, zum einen, weil sie es nicht mehr so sagen konnte.
Ja gut, aber kommt nicht trotzdem nicht jeder so drauf, ne? Das ist jetzt schon ein geschickter Kniff eigentlich.
Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ich glaube, ich weiß die Situation ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist schon eine Weile her und es ging wahrscheinlich um diese Frage, wie geht es zu Hause weiter? Meine Mama schon in einer sehr fortgeschrittenen Demenzerkrankung, hilfebedürftig, mein Papa eigentlich überfordert von der Situation zu Hause, aber felsenfest der Meinung, er kriegt das hin. Mein Bruder und ich so gut wie möglich unterstützen, aber wir sind beide nicht vor Ort. Also, ne, es ist jetzt niemand da, der tagtäglich alles abnehmen konnte. Und tatsächlich diese große Frage, was machen wir denn jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter? Und meine Podcast-Partnerin, die ist ja Familientherapeutin auch, und die hat dann mich mal so, ja, aber was hätte deine Mama denn in gesunden Tagen gewollt? Was hätte sie denn auch, also nicht nur, ne, gesund bleiben oder sowas, das, was wir uns alle wünschen, sondern was hätte sie sich für ihre Situation und auch von dir erwartet oder gewünscht oder für dich gewollt? Und also ganz massiv ist diese Frage dann nochmal gekommen. Meine Mama ist ja dann gegen Ende, sie ist gestürzt, lag länger im Krankenhaus. Und dieses Thema Pflege haben wir halt nie wirklich besprochen. Und aber in diesem Krankenhaus war eigentlich schon klar, das funktioniert so zu Hause nicht mehr, wie es davor war. Und entweder wir installieren einen Riesenapparat drumrum, kann man machen. Mein Papa stand nur auch ziemlich neben sich zu dieser Zeit. Und naja, es ist eigentlich, es ist die einzige Lösung, es ist die vernünftigste Lösung, es ist auch das Beste für sie. Und es war eine total schwere, schlimmes Wochenende, schweres Wochenende, alles vorzubereiten, sie umzuziehen. Und ich habe mir dann gedacht, aber ich glaube, meine Mama war schon auch einfach ein pragmatischer Mensch, der uns Kinder immer irgendwie Rückhalt gegeben hat, uns immer bestärkt hat, egal in was wir gemacht haben. Als ich irgendwie zum Feldforschen nach Äthiopien gegangen bin, alleine, alle haben gesagt, bist du verrückt als Frau und ganz alleine. Meine Mama hat gesagt, ja, mach, ich gebe
Mein
dir hier
Glück.
mein Geld.
Ach, süß.
Mach, Peggy. Und ich habe mir gedacht, die hätte nicht gewollt, dass wir uns so krass aufopfern. Die hätte gesagt, wenn das für mich am besten ist, für die Gesundheit und das so ist, dann mach das so.
Weißt du
Und
nicht, voll schön, dass du gerade, du zeigst gerade was ganz Schönes, wenn ich das gerade mal so spiegeln darf oder
ja.
aufgreifen darf. Denn gerade wenn wir von Emotionen sprechen, also also man sagt immer, Trauer ist die Kehrseite von Liebe. Also um es jetzt mal ganz simpel runterzubrechen. Und wenn du Trauerarbeit mit Menschen machst, dann ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie kannst du denn das, was dir wichtig war mit demjenigen, den Wert, wie kannst du Werte erhalten? Also zum Beispiel, ich habe mit meiner Oma, die hat immer Hefeplinze gebacken. Meine Oma kommt ja von Forst an der Lausitz. Und die hat immer
Okay.
Hefe, ja genau, die hat immer Hefeplinze gebacken. Und dann zu sagen, da habe ich mich letztens dran erinnert und dachte, ja, Hefeplänze backen, cool. Also, ne, das ist so, verbinde ich mit meiner Oma. Und du hast gerade so herzlich erzählt, meine Mama hat gesagt, ich soll das machen, ich gebe dir mein Geld, mach das. Also, wie schön auch, ne? Das trägst du schon im Herzen, oder? Diesen Moment irgendwie?
Ja, also und auch jetzt denke ich manchmal so bei Entscheidungen und auch mit meinem Papa ist ja so die Frage, wie machen wir das jetzt weiter? Frage mich dann, was hätte sie denn auch gesagt oder was hätte sie gewollt? Und klar, meine Mama ist nicht mehr da. Ich kann sie auch schon wirklich, konnte sie davor auch einfach schon lange nicht mehr um Rat fragen. Aber so ein Leitfigur, klingt so komisch. Aber sie hat mir schon Dinge mitgegeben im Leben, an denen ich mich gut orientieren kann. Also zum einen irgendwie, ja, ich glaube, da war sie besser, Dinge pragmatischer hinnehmen und nicht so in, was hätte passieren können, was wäre das alles gut gewesen in diesem melancholischen Verharren. Da war sie, glaube ich, nicht so. Aber ansonsten, sie ist auch so eine Fröhlichkeit und so eine Freude bewahren und ja, und Wertschätzung der kleinen Dinge auch.
Voll schön. Ach, schön. Ja, total gut. Also auch, dass das so, das erinnert mich so ein bisschen auch an das, was du, also du hast es im anderen Kontext gesagt, aber du hast gesagt, man darf auf den Fokus achten.
Und das.
Peggy beschreibt in ihrem Buch genau, dass man halt guckt, was ist denn, was läuft denn noch gut und was ist denn noch gut. Und das, finde ich, kann man auch gerade super gut hier drauf transferieren, dass man sich die schönen Dinge auch in Erinnerung bewahrt, auch wenn der Mensch dann nicht mehr unter uns ist sozusagen oder bei einem ist. Zu sagen, guck mal, das hat mir meine Mutter mitgegeben. Also finde ich total
Ja,
schön.
ja. Ja, und das verliert man schnell. Ich verliere das auch voll schnell, diesen Fokus auf das, was eben noch da ist, ne? Oder auch auf das, was schön da ist, weil ja, dieses Negative und dieses Traurige manchmal einfach sehr mitreißt.
Was würdest du denn sagen? Vielleicht gehen wir mal ganz kurz, wir sind ja sehr schnell, sehr tief eingestiegen. Lass mal ganz kurz darauf zurückkommen. Also mir ist Demenz ein Begriff. Ich habe mich manchmal gefragt, ich habe mich da noch nicht eingelesen, wie unterscheidet sich denn Alzheimer und Demenz? Also, oder ist das einfach eine Spezifizierung? Kannst du dir gleich mal was zu sagen? Und wie würdest du denn, also vielleicht kannst du mal so zwei, drei Sätze über Demenz sagen für die Leute, die vielleicht noch nicht so im Thema drin sind, weil was ich immer wieder beobachte, ist, dass Demenz, so kommt es mir zumindest gerade in meinem Umfeld vor, doch relativ spät überhaupt auf den Tisch kommt im Sinne von, dass, also ich habe da so ein, zwei Personen im Kopf, wo ich das Gefühl habe, da sind diese Gespräche fast schon nicht mehr möglich, weil so lange weggeschaut wurde, dass immer bei dem Thema wegschauen. Gleichzeitig Gespräche führen miteinander und so weiter. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen so aus deinem Gefühl raus einen Einblick geben, so Leute, wo könnt ihr denn drauf achten und wie kann man das vielleicht, wenn man jetzt deinen Wissensstand hat sozusagen oder deinen Erfahrungsstand, was würdest du den Leuten sagen, wo sie drauf achten sollen?
Ja, erzähle ich gerne was zu, weil das ist ja irgendwie ein weites Feld und ja, es ist eines dieser Tabuthemen, keiner hat Bock, sich damit zu beschäftigen, bis irgendwie dein Angehöriger oder du selbst die Diagnose bekommst und selbst dann willst du eigentlich nicht wirklich was davon wissen. Und Demenz an sich, also ist gar nicht die Krankheit, sondern man sagt immer, es ist ein Syndrom. Es ist so wie der Oberbegriff und verschiedene Demenzerkrankungen oder neurodegenerative Erkrankungen zählen dazu. Alzheimer ist die häufigste Demenzform. Also, um das mal zu vergleichen, 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leben aktuell mit irgendeiner Form von Demenzerkrankung. Das sind schon ziemlich viele und man sagt etwa so 60% davon haben eben Alzheimer. Und dann gibt es aber eben auch, es gibt die vaskuläre Demenz, es gibt eine Lewy-Body-Demenz, frontotemporale Demenz, es gibt Mischformen. Das Feld ist groß. Und die haben auch immer so ein bisschen unterschiedliche Symptome. Das macht es auch ganz schön schwierig, ehrlich gesagt, oft überhaupt zu erkennen, dass da eine Demenz hintersteckt. Wenn ich so auf meine Mama schaue, also so im Rückblick, merke ich, dass da schon Symptome bestimmt ein Jahr, vielleicht auch 1,5 Jahre davor da waren. Und meine Mama war ja sehr jung, die war 55, als sie die Diagnose bekommen hat. Und wir haben eine Demenz nicht in, also das stand überhaupt nicht zur Debatte. Ich dachte, sie hat eine Depression, Burnout. Ich hatte auch dieses Bild im Kopf, Demenz bekommen ja nur alte Menschen. Und das ist dabei nicht so. Also, ne, es gibt also auch an Alzheimer kann man in einem relativ frühen Alter schon erkranken. Es gibt bestimmte Demenzformen, die fangen noch früher an. Und ja, was du sagst, dass man so spät drüber spricht oder auch so spät eine Diagnose gestellt wird, hängt, glaube ich, zum einen damit zusammen, dass es einfach total unklar ist, was jetzt so Symptome sind. Ich dachte immer, ja, halt, wenn man Dinge vergisst und sich nicht mehr erinnern kann und vielleicht so ein bisschen orientierungslos ist, das sind halt so die Klassiker an Symptomen. Aber meine Mama zum Beispiel hat so diesen sozialen Rückzug. Das war so das Hauptsymptom. Also hat sich so ein bisschen zurückgezogen von uns und von der Familie, hatte große Probleme, irgendwie mathematische Dinge zu machen, also Noten zusammen zu berechnen, und sie war Lehrerin, deswegen Noten zusammenrechnen. Also tatsächlich auch so komplexe Entscheidungen zu treffen. Das ist was, was ich von vielen auch höre, dass es so früh ist, dass quasi Dinge, die eigentlich immer gut funktioniert haben, auf einmal nicht mehr funktionieren. Und zwar das über einen längeren Zeitraum. Das ist, glaube ich, auch vielleicht so die Richtschnur, die man sich da halten kann, wenn man denkt, da könnte vielleicht eine Demenz dahinter stecken. Ich habe mal hier die Leiterin von der Gedächtnisambulanz in München gefragt, ja, was würden Sie denn raten? Wann sollte man denn wirklich irgendwie das Gedächtnis untersuchen lassen? Weil es ist ja schon auch irgendwie ein großes Thema, und es ist irgendwie auch schwer, das aufzubringen, sagen, du, da steht vielleicht eine Demenzerkrankung dahinter und möchtest du das nicht mal abklären lassen? Und die hat eben gesagt, klar, also so vergessen und so, aber wenn wirklich Dinge sich über mehrere Monate, wenn sich zeigt, dass das, was eigentlich immer gut funktioniert hat im Alltag, Entscheidungen, Wege finden, Geldautomaten bedienen, und wenn das irgendwie nicht mehr funktioniert und quasi ein Gedächtnis, ne, irgendwie der Grund sein sollte, dann sollte man sich eigentlich schon mal an den Hausarzt zuerst wenden. Und die können erste kleine Tests machen. Manche machen das, manche überweisen dann direkt zum Neurologen oder in eine Gedächtnissprechstunde.
Das wäre meine Frage gewesen. Also erstmal einfach den Hausarzt dann aufsuchen und ein Gespräch führen und dann weitergucken von da aus.
Genau, also eigentlich sollen die Hausärzte die erste Anlaufstelle sein, und dann eben entsprechend weiterverweisen. Und da ist es regional halt total unterschiedlich. Ne, ich weiß, hier in München gibt's Neurologen, gibt's Gedächtnisambulanzen, gibt viele spezialisierte Einrichtungen, wo du auch wirklich eine differenzierte Diagnose stellen kannst. Ich weiß aber auch, wo meine Eltern wohnen. Da gibt es also zum einen, ja, es ist bei der Hausärztin nicht so, dann wirst du überwiesen an den Neurologen, es ist extremer Fachkräftemangel. Das ist dann irgendwie auch einfach ein anderes Umfeld, und da dauert es auch entsprechend länger, bis vielleicht eine Diagnose gestellt wird, weil du einfach auch mehrere Monate überhaupt auf so einen Arzttermin wartest.
Brauchst ja auch einen gewissen Drive, um dann dran zu bleiben auch, ne?
Genau, und ja auch, also die Person muss ja schon auch das wollen.
Guter Punkt, weil während ich dir zuhöre, also ich habe einen Fall im näheren Umfeld. Ich benenne das jetzt mal aus Schutzgründen nicht genauer. Also ich erzähle dir mal ganz kurz. Also erstens, ich nehme mal mit, dass man es nicht unbedingt vom Alter abhängig machen sollte, dass man sich da mal ein bisschen öffnen sollte. Das habe ich gerade
Ja,
schon mitgenommen.
also so ab mittlerem Lebensalter, sage ich mal, ne? Also
Ja.
jetzt.
Also das bei der Person ist es so. Da redet man schon von fortgeschrittenem Alter. Und ich sage jetzt mal so, wir, die wir im Umfeld sind, uns fällt das allen sehr auf.
Das ist schon
Also,
mal, ehrlich gesagt, ein Zeichen. Also, oder,
ja.
ne? Also es ist irgendwie ein Zeichen, dass irgendeine Abklärung erfolgen sollte, was auch immer die dann bringt. Aber wenn das mehrere Menschen im Umfeld auffällt, dann irgendwas steckt ja dahinter, ob das nun Demenzerkrankung ist oder was anderes.
Ja, und wir sind da, also es ist spannend, weil im Prinzip du wirst jetzt gleich nur noch nicken wahrscheinlich, wenn du es hörst, weil ich habe schon vor 10 Jahren oder so, habe ich das immer wieder angesprochen. Ich bin halt diejenige auch in dem Umfeld, die immer alles auf den Tisch bringt, was die anderen ultra nervt einfach, ja. Und ich habe das immer wieder angesprochen, aber die anderen haben mir so den da gemacht und wollten nicht hinschauen. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich als ich schwanger war, ich sag mal wieder, das kam jetzt schon doch schon dann recht häufig vor, aber wenn ich innerhalb von einer Woche die Person sich dreimal nicht daran erinnert, dass ich schwanger bin, obwohl ich es gerade erzählt habe, das ist ja ein sehr, ist jetzt nicht, ne, also das ist ja eine sehr emotionale Mitteilung auch. Da habe ich immer gedacht, also, da stimmt irgendwas nicht, ja. Und Ist-Zustand ist inzwischen also extreme Vergesslichkeit, Orientierungslosigkeit, Türen, Fenster werden offen gelassen. Also auch da passieren auch Geschichten wie Internet funktioniert nicht, also läuft man zur Bank und diskutiert mit den Bankangestellten, dass sie was gemacht hätten, dass das Internet daheim nicht funktioniert. Von bis, also es ist wirklich, also ich könnte jetzt Geschichten über Geschichten erzählen, wo ich denke, also irgendwas stimmt da nicht. Jetzt ist aber das Spannende, da bin ich neugierig, was du sagst. Da haben Abklärungen stattgefunden, auch vom Neurologen, aber es findet sich nichts. Also das Gehirn
Ja.
wäre im normalen also Hirn schrumpft auch irgendwie, oder? Im Alter? So oder so?
Ja, ein bisschen schon, ja, klar.
Genau. Aber da findet man nichts. Jetzt kommen hier noch andere medizinische Geschichten dazu, weswegen Rückenmarkspunktion tralala nicht stattfinden kann, weil Blutung und so. Und ich weiß, dass das bei den Menschen, die ganz nah dran sind, eine große Verzweiflung auslöst, weil die sich schon völlig verrückt vorkommen, dass das so offensichtlich ist, aber von ärztlicher Seite immer wieder gesagt wird, nee, auf dem Papier haben wir keine Diagnose.
Okay, interessant.
Also hast du so auch noch nicht gehört, oder?
Nee.
Okay, spannend. Ich gebe das mal weiter.
Also, ich
Ja.
meine, wenn eine ärztliche Abklärung stattfindet, auch mit CT oder MRT oder so, weiß ich nicht, dazu bin ich jetzt nicht die
Alles
Medizinerin
gut,
genug,
ist
ne, um da
ja.
was zu sagen. Aber okay, interessant. Aber die Frage, die man ja stellen kann, ist vielleicht, warum ist die Diagnose wichtig? Also was würde sich dadurch ändern?
Guter Punkt. Oder ist es eher der Umgang, den man damit finden darf,
Ja,
wahrscheinlich, ne?
also es ist natürlich, und das weiß ich von mir und das weiß ich auch von ganz vielen Angehörigen, die sagen, wie anstrengend eigentlich diese Monate oder auch Jahre vor der Diagnose waren, weil da halt viel Kommunikationsschwierigkeiten einfach sind und viel Unverständnis. Und mit der Diagnose das sich auf eine andere Ebene hebt. Also natürlich nur, ne, wenn man das auch irgendwie macht, aber dass so ein Verständnis gibt, ah, okay, deswegen ist diese Person so und man mit diesen Schwierigkeiten, die immer noch da sind, natürlich, aber besser umgehen kann.
Hat es was mit
Und ich glaube, das liegt daran zu wissen, okay, es liegt nicht daran, der will sich das nicht merken oder der nimmt mich nicht mehr wichtig oder der hört mir nicht mehr zu, sondern tatsächlich mit, okay, dahinter steckt eine Krankheit und die Person kann nichts dafür, so nach dem Motto, sondern die Veränderungen und auch dieses nicht sehen können, zum Beispiel, dass überhaupt Veränderungen stattfinden, liegen halt an der Erkrankung. Es ist eine organische Ursache, wenn man so will.
Ja, das kennt man ja auch aus anderen medizinischen Bereichen, dass eine Diagnose manchmal auch Erleichterung bringen kann, zu wissen, woran man ist.
Ja.
Und auch im Sinne von, das habe ich mir auch notiert, radikale Akzeptanz hast du erwähnt. Ich habe schon mit vielen Menschen über Radical Honesty auch gesprochen und also es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, das auszusprechen, was da ist. Und oh, Akzeptanz ist so ein großes Thema, dass wir so oft gegen Dinge kämpfen einfach auch, ne? Und nicht das annehmen können, was da ist. Vielleicht auch, weil uns die Emotionen überfordern würden.
Ja, und ich glaube, weil es halt auch, also mir zumindest schwerfällt, von diesem Bild oder von diesem Wunsch oft loszulassen, weißt du, diese Hoffnung, die ich hatte oder diesen Bild, es muss doch irgendwie gut werden und ich will das doch nicht.
Ja, verstehe ich. Und dann kommen wir aber doch auf die Emotionen zurück, oder?
Ja, das
Weil,
stimmt.
ne? Weißt du, was ich meine? Weil dann
Ja.
müsste ich vielleicht Trauer oder Frust oder Wut fühlen.
Ja. Ja.
Möchte ich, kann ich vielleicht nicht. Vielleicht habe ich auch mal, jetzt gehen wir mal die Prägungsgeschichte rein, mal gelernt, dass das nicht safe ist, habe noch nicht gelernt, das zu halten oder wie auch immer.
Ja.
Ne? Also ich glaube, ja, Akzeptanz würde so vielleicht, also das ist auch mein Lernfeld immer wieder, ne? Also das ist ja auch gerade ganz stark in Bewegung, wenn man mal bei Mel Robbins Let Them oder so schaut. Kann viel inneren Frieden bringen, aber es ist ein krasses Entwicklungsfeld für einen selbst, glaube ich, einfach, diese Akzeptanz immer wieder.
Ja, merke ich auch. Ich frage dann immer Menschen aus dem Coaching, wie macht man das denn? Wie geht das denn? Ja, es ist einfach. Nee, einfach sagt da keiner.
Ja, genau bei dem Punkt, ja. Ja.
Aber ja, ich glaube, das ist ein Lernprozess und ich merke schon, sich manchen Dingen hinzugeben oder das irgendwie zu akzeptieren, dass es so ist, ist halt krass emotional und es ist auch körperlich anstrengend dann.
Deswegen habe ich gesagt, dann kommen wir doch auf die Emotionen zurück. Da komme ich jetzt
Ja.
natürlich mit meinem Emotionscoaching um die Ecke
Ja.
sozusagen, ne?
Ja.
Du hast auch gerade was ganz Spannendes gesagt, es ist körperlich anstrengend, weil Emotionen schütten ja Hormone aus, ne? Also das auch mal all diese Flut von Hormonen im Körper halten zu können Und wir sind ja dazu geneigt, gerade in unserer Gesellschaft, wir hatten es vorhin von Kulturen, wir sind ja sehr dazu geneigt, im Kopf zu agieren und die Kontrolle zu haben. Und wir können uns auf
Ja.
alles vorbereiten. Also ich
Ja.
glaube, es darf da auch viel Shift in der Gesellschaft geben und da wieder mehr loszulassen, mit dem Fluss des Lebens zu gehen. Das ist echt, da reift man dran,
Ja.
glaube ich.
Ja, loszulassen und auch Fehler zu machen. Und es ist in meinem Buch ja ein Kapitel und das lese ich eigentlich fast immer vor. Und ich lese es auch vor, weil es für mich total wichtig ist, es immer wieder mir in Erinnerung zu rufen, wie okay es ist, Fehler zu machen und Dinge halt nicht perfekt zu machen. Und ich möchte eigentlich alles total perfekt machen und richtig wissen. Aber gerade auf diesem Pflegeweg, hey, ich habe oft Dinge gemacht, die wirklich nicht perfekt waren, egal ob das jetzt in der Kommunikation war oder auch so im Handling. Und dann irgendwann habe ich aber auch verstanden, sprich, ja, aber also woher soll ich es denn eigentlich perfekt können? Was für ein absurder Anspruch an mich selber, dass ich das alles wissen müsste und können müsste. Das begegnet mir ja zum allerersten Mal,
Richtig.
dieses Thema. Und dann ist es auch noch so divers, dass dir keiner sagen kann, wie das jetzt genau ist mit der Krankheit und wie sich das entwickelt und welche Symptome da sind. Und Dinge kommen und gehen. Und ja, ist ja völlig klar, dass man Fehler macht.
Also finde ich einen total guten und wichtigen Aspekt, denn das hat ja viel mit. Wir sind ja so streng mit uns und es hat viel damit zu tun, dass wir uns selbst gegenüber mit Mitgefühl und Verständnis begegnen, versöhnlich mit uns sind. Und wenn man einfach mal so ein bisschen, ja, kann man jetzt betiteln, wie man will. Also ich nehme halt den etwas spirituelleren Ansatz, wenn man mal das Leben, deswegen sagte ich vorhin so das irdische Dasein, also wenn man mal das als Erfahrungsreise begreift, dass wir hier sind, um Erfahrungen zu machen. Wir könnten diese Erfahrung ja nicht machen, wenn wir es schon wüssten. Also, ne, weißt du, was ich meine? Also wir könnten
Ja.
nur, ne, Erfahrung bedeutet ja, dass ich was erfahre, dass ich, ne, und man kann
Ja.
Erfahrung auch keinem nehmen. So gern man das oft würde, wenn man von außen nur drauf schaut und denkt, D -d 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 -d. Nee, geht nicht. Ja? Also du kannst zwar mal liebevolle Impulse reingeben, aber dann nicht dem anderen das überzustülpen, weil Erfahrung ist individuell und jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Das ist wie, und das durchzieht sich so, das ist spannend wieder, weil, ich denke auch immer, wir können uns auf Jobs vorbereiten, wir studieren, wir machen, wir tun, ja. Ja, und dann werden wir Eltern und zack, ja. Da gibt es keinen Führerschein für und das würde auch gar nicht funktionieren, weil es einfach individuell ist, ne? Und so ist wahrscheinlich aber auch Pflege individuell, oder? Also, weil man
Ja.
kann zwar, sag ich mal, und das finde ich bei deinem Buch auch so gut, ich finde, das ist sehr, das ist nicht belehrend, sondern es ist, wohlwollend teilend, ich sag's mal so rum. Also, ne, das sind Impulse. Das ist ein
Ja.
Angebot für die, die sich
Ja.
dafür interessieren und damit auseinandersetzen wollen. Ich finde ja auch die Art und Weise, wie du es rüberbringst, also gerade auch wenn man das Hörbuch hört, das ist so annehmbar, was du beschreibst, weil du einfach auch sehr greifbar bist und sehr nahbar und man spürt, dass du einfach deinen Erfahrungsschatz teilst. Und die Leute können sich da so rausziehen, rauspicken, wo sie denken, ja, das resoniert mit mir. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Miteinander. Also du kreierst damit ja auch ein Miteinander. Also du könntest ja auch sagen, ja, ist auch typusabhängig, aber du könntest ja auch sagen, oh, war eine schwierige Zeit und ich will jetzt meine Ruhe haben, aber du gehst damit, danke dafür übrigens mal, gehst damit raus und gibst Leuten einfach auch Möglichkeiten, anders damit umzugehen.
Ja, also ich sehe es, ich habe auch manchmal Probleme, wenn Menschen sagen, es ist ein Ratgeber.
Ja, ach, siehst du, wusste ich nicht und jetzt
Ne?
passt es
Also
auch,
weil ich mir denke,
ne?
so ja, irgendwie natürlich schon, aber was ich eigentlich nicht machen möchte, jemandem sagen, mach das so und so und dann klappt es oder dann läuft alles super. Weil, also ich glaube, vieles funktioniert so nicht im Leben und aber auch Pflegen nicht, weil man, das ist so individuell, je nachdem, ob da eine Erkrankung dahinter steckt, welche Krankheit, wie das Familiensystem ist, wer da ist, wer sich kümmert. Es hängt so viel auch von diesen Familienbeziehungen ja ab und wie man früher als Familie miteinander war, wie man sich entwickelt hat, wie man sich dann irgendwann wieder begegnet in dieser Krankheit. Und da ist es total schwer, so einen allgemeingültigen Rat zu geben. Was ich aber eben schon irgendwie für mich gemerkt habe, dass es total hilfreich ist, Dinge zu erfahren von anderen, also zu lesen, wie ging es anderen, was hat denen geholfen, was hat nicht funktioniert, schon auch Wissen anzuhäufen. und tatsächlich so Erfahrungen zu teilen. Und nicht in dem Sinne von, ich teile jetzt meine Erfahrung, weil das ist die richtige, sondern okay, bei mir hat das gut funktioniert und jemand anders kann es vielleicht auch ausprobieren oder für sich abwandeln oder weiterspinnen. Und ich glaube halt, dass wir dieses Erfahrungswissen und diesen ehrlichen Austausch brauchen, um ein gutes Miteinander zu gehen. Also
Total, ja.
sowohl halt in dieser Familie über Vorstellungen, wie wünschen wir uns das, wie kann es überhaupt funktionieren mit Pflegen, aber auch so als pflegende Angehörige Community. Und da habe ich, ich fand ja auch einen Lernprozess gemacht. Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal zu so einem Seminar gegangen bin von der Alzheimer-Gesellschaft und ich dachte, oh, das ist jetzt so eine Selbsthilfegruppe. Und ich wirklich Bedenken hatte und Angst hatte und dann waren wir da total unterschiedliche Menschen und ich habe gemerkt, dadurch, dass wir alle einen Angehörigen mit einer Demenzerkrankung hatten, hat uns das auf eine ganz andere Ebene gebracht und ein ganz anderes Verständnis füreinander und für die Herausforderungen gebracht. Und es ist nochmal so eine andere Ebene, um sich auszutauschen. Und deswegen ist jetzt auch immer so, also das ist tatsächlich ein Rat, den ich vielen schon auch irgendwie gebe, such dir irgendwie andere Angehörige. Ja, jeder ist ja anders, ne? Ob du irgendwie eine Online-Community oder vor Ort oder nur vereinzelt Menschen, aber frisst es nicht in dich rein. Versuch irgendwie, das zu teilen oder auch einfach nur zu hören, wie es anderen geht.
Man ist
Und
weniger alleine dann,
ja, ich habe, weißt du, ich dachte, ja, wir sind die Einzigen, ich bin die Einzige, die überfordert ist, damit das ihre Mutter Alzheimer hat. Wie absurd eigentlich.
ne? Ja,
Also,
krass, ne?
fast zwei
Ja.
Millionen Menschen haben Alzheimer. Ja, da sind ja jede Menge Töchter dabei. Und ich bin sicher nicht die Einzige, die überfordert war. Ich dachte immer so, ja, ich komme damit nicht klar und es ist zu viel und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und erst als ich den Blog dann gestartet habe und auch geschrieben habe, wie schwer es manchmal ist und wie mich das als Angehörige auch trifft. Und dann habe ich irgendwie Feedback von anderen bekommen und alle so, oh, vielen Dank, dass du darüber schreibst. Genauso geht es mir auch. Und ich dachte immer, ich bin alleine. Und ich so, okay, nein.
Das heißt, wir müssen einfach zusammen ins, also wir müssen einfach miteinander ins Gespräch kommen, ne? Da sind wir wieder. Also
Da sind wir wieder.
ich hab das bei den Kindern, die ich verloren habe, es
Ja.
waren ja einige, habe ich das
Ja.
jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Post so wirklich aus dem Gefühl auf dem Friedhof schreibe oder sonst irgendwas. Das, also Wahnsinn, wie viele Leute mir dann schreiben, einfach, wo ich jedes Mal denke, krass, also ich habe es jetzt einfach aus dem Herz fließen lassen, sozusagen, ne? Und ja, einfach wieder ins Gespräch miteinander kommen und nicht, ja, dieses, ach, du hast vorhin gesagt, dieses, wie schnell man aus dem System rausfällt, ne? Also wie, und da sind einfach diese Themen können da mit dazu. Also wenn man nicht, wenn man krank ist oder nicht leistungsfähig oder so, fällt man auch schon schnell raus, ne? Oder wenn ich überlege, wie viel Diagnosen es auch braucht. Du hast vorhin gesagt, brauchst du Diagnose und aber wie viele Diagnosen es an manchen Stellen braucht, wenn wir gerade im Kinderbereich, im schulischen Bereich, ADS, ADHS, whatever denken, wo ich denke, vielleicht ist es einfach das normale Spektrum der Menschheit, passt halt nur nicht in unser Schulsystem und diese Kinder wären halt eigentlich durch den Wald gerannt und hätten dort gelernt. Also,
Ja.
dass man quasi diesen Nicht-Normal-Stempel dann aber quasi aufdrücken muss, damit man dann Hilfe bekommt. Also sprich, mit
Ja.
Demenz oder, weil man sonst keine Hilfe bekommt.
Ja. Ja. Ja, es ist, glaube ich, das ist ein großes eigenes Feld.
Ja, okay.
Aber was mir jetzt ganz konkret zu dem Thema jetzt Demenz, Diagnose, Stempel aufdrücken, wenn du meinst, es braucht es, um Hilfe zu benötigen, ja, ich glaube, das ist auch irgendwie nochmal dieser Punkt, ne? Wenn irgendwie was Klares da ist, dann fällt der nächste Schritt auch leichter oder es fällt leichter, irgendwie, keine Ahnung, Pflegegrad und sowas zu beantragen und weiter in diese Richtung zu gehen, okay, was können wir denn machen noch? Oder was können wir für die Person tun? Das ist ja auch so dieses, wenn man nicht hinschaut oder sich dem nicht nähert, das, na, ich möchte nicht sagen, das nimmt die Chance, aber hinzuschauen und genau hinzuschauen und darüber zu sprechen, ist ja auch eine Chance, viel besser darauf einzugehen, als ich es tun könnte, wenn wir das wegdrücken als Thema, weil es ist ja trotzdem da.
Ich wollte gerade sagen, es ist trotzdem da, es kommt
Es
immer
ist ja
wieder, es
trotzdem
kommt
da.
nur intensiver wieder und dann hat man es immer wieder vor den Füßen und fragt sich,
Ja.
spannend, warum habe ich nicht früher, ne?
Ja.
Peggy, was macht man denn? Also, du hast ja einige Tipps. Ich bin sehr gespannt. Du hast ja einige Tipps, wie man miteinander ins Gespräch gehen kann. Das fand ich auch echt cool. Dieses Mal wieder zuhören und diese Frage, wie geht's dir denn wirklich? Ne? Also, fand ich richtig, richtig gut, um dran zu bleiben. Du hast gesagt, ja, und dann einfach mal von sich zu erzählen, wie man sich das selbst vorstellen würde, später mal so. Da gibst du ja viele Möglichkeiten, wie man immer wieder ins Gespräch kommen kann mit den Eltern. Gibt es für dich einen Punkt? Hast du das irgendwie in deinem Umfeld mitbekommen? Oder wie würdest du das für dich empfinden, wo du sagst, im Sinne von, man muss und darf auch auf sich selbst achten, gibt es einen Punkt, wo du sagst, wenn man nicht weiterkommt, wenn man nicht an die Eltern rankommt, dann ist es Zeit loszulassen, weil man sonst selbst dabei kaputt geht?
Ja, aber ich glaube, da gibt es, das ist natürlich individuell, aber da gibt es sicher Punkte und das habe ich mehrmals gemerkt und ich spür, beziehungsweise ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich es alleine gemerkt habe oder mir eigentlich gute Freundinnen gesagt haben, Peggy, jetzt mach mal einen Punkt. Vermutlich war das eher so, überlege ich gerade, also dass mir meine Freundin gesagt hat, Peggy, die hat den Satz gesagt, du kannst deine Mama nicht retten. Und ich weiß noch, ich war damals ziemlich verzweifelt, weil mein Papa wollte irgendwas nicht annehmen und es wollte auch nicht drüber sprechen. Und mir dachte, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Was kann ich denn tun? Ich kann doch gar nichts tun. Sie gesagt hat, du kannst, du tust dein Bestmöglichstes, du tust schon mehr als das. Aber du hast, also es gibt auch eine Grenze von dem, was du tun kannst. Und ich fand diesen, weißt du, was ich meine? Ich fand diesen Satz, du kannst deine Mama nicht retten, total
Total.
hart. Ich habe gedacht, wie kannst du denn sowas sagen? Und dann habe ich gemerkt, ja, aber es ist, wo sind denn tatsächlich meine Möglichkeiten? Was kann ich beeinflussen? Und wo, nicht gebe ich mich auf, aber wo gehe ich auch deutlich über meine Grenzen? Für mich selber. Und es ist dieser Satz, den hast du sicher auch schon gehört, und der wird ja ganz oft gesagt, ich kann mich nur um jemand anders gut kümmern, wenn es mir selber gut geht. Und der ist irgendwie, der ist total richtig, ich finde den auch total richtig, aber immer wenn ich den höre, denke ich mir so, ja, okay, und wie soll das jetzt funktionieren? Also so zwiespältig, aber im Kern ist der ja total wahr. Weil,
Total.
also
Also
und ich habe
ich.
halt gemerkt, wenn ich wollte da sein und mich kümmern und bin dann schon irgendwie auch über meine Grenzen gegangen, so dass ich selber keine Energie, keine Ruhe, kein irgendwas hatte. Ja, und dann war ehrlich gesagt meine Hilfe jetzt auch nicht so entspannt, wie sie wäre, wenn ich ein bisschen besser auf mich geachtet hätte.
Absolut. Also ich gehe gleich auf die Selbstfürsorge ein, weil das auch ein großes Thema immer wieder bei, egal bei meinen Workshops oder ist. Und auch mein eigener Weg, also ich coache das ja nicht ohne Grund. Was ich kurz sagen wollte, dieser Satz, du kannst deine Mutter nicht retten, ich verstehe, dass der total hart ist, weil das dir genau das sagt, was du nicht willst. Du willst sie ja retten können, sozusagen. Und deswegen ist der so hart. Und zugleich, das ist immer beim Thema Akzeptanz, ist es so wichtig, dass wir andere nicht retten können. Wir können sie begleiten sozusagen, aber wir können sie nicht retten. Also ich habe das schon auch in anderen Kontexten erlebt, bei einem Freund, der sehr tragisch verstorben ist, weil er aus einer Sucht nicht rausgekommen ist. Und da durfte ich auch lernen, ich kann andere nicht retten. Und das zeigt ja wieder die eigene Ohnmacht, ne? Also dass man begrenzt ist, dass man bei den Grenzen. Und auf das Thema Selbstfürsorge zurückzukommen, das hätte ich dich nämlich auch noch gefragt, weil ich erlebe das immer wieder, also gerade auch bei dem einen Fall, den ich dir vorhin beschrieben habe, dass die Person, die mit in dem Haushalt lebt, ist einfach ultra krass gestresst. Also ultra, ne? Und
Verständlich.
ja, und das endet leider oft in einem nicht so guten Miteinander dadurch, weil der Frust ausgelebt wird. Wo ich schon oft gesagt habe, hey, es gibt doch Hilfe für Angehörige, aber da wird total dicht gemacht. Ne? Also ich sage es immer und immer wieder. Und wie können denn Angehörige, also wahrscheinlich gibt, also ich meine zu wissen, dass es Selbsthilfegruppen für Angehörige gibt, also auch, dass man sich auch da Gesprächspartner sucht. Aber vielleicht auch, und das war, das finde ich, das hat richtig bei mir geklingelt, als du das gesagt hast, sich einzugestehen, dass man das nicht alleine kann. Also, dass man nicht alles alleine können muss, dass man das auch breiter aufstellen darf. Was gibt's denn da? Was willst du für Angehörige? Also, das habe ich mitgenommen, ne? Dass man nicht alles alleine können muss, dass man sich Hilfe suchen darf. Und würdest du, schließt sich da der Kreis? Ist es das Thema der Selbstfürsorge auch? Oder was würdest du da noch sehen, was Angehörige für sich tun können, um die Situation zu entspannen?
Ja, also klar geht es da um Selbstfürsorge und ja, weiß ich auch nicht, muss halt jeder das irgendwie machen, was ihn da irgendwie stärkt oder in der Ruhe holt. Ich habe mal gelesen, dass das irgendwie ja immer besser ist, das sind Routinen, die du schon immer hast, weil dann machst du sie auch in stressigen Momenten einfach. Bei mir ist das zum Beispiel Laufen, ne? Irgendwie dann selbst, wenn du nicht viel Zeit hast, dass du dir die 5, wenn es noch 5 Minuten sind, aber dass du das nimmst und aus dem Kontext rauskommst. Und ich weiß auch gar nicht, also ich finde es immer ziemlich schwierig, dieses Thema Selbstfürsorge und pflegende Angehörige. Und auch wenn ich neulich irgendwie für ein Thema recherchiert und dann die Statistik anschaue und du siehst halt, wie die Überlastungszahl, die Gesundheitssituation von pflegenden Angehörigen, wie viel schlechter das ist als im Normalschnitt. Und man sich dann denkt, ja, aber es gibt ja schon auch Unterstützungsangebote. Ne? Es gibt sowas wie eine Tagespflege. Also es gibt natürlich nicht genug Angebote, aber es gibt Möglichkeiten. Aber dieser Schritt dahin, Hilfe anzunehmen, ist halt schon ein enorm großer. Und ich glaube, der ist vielschichtig, hängt vom Charakter an, auch wie habe ich gelernt, Hilfe anzunehmen?
Oh ja, das ist
Kann
nochmal ein
ich das
Prägungsthema.
überhaupt?
Ja.
Ne? Also, und das ist ja auch so, gerade wenn das Partnerinnen oder Partnerinnen sind, glaube ich, nochmal Partnerinnen von Pflegenden, Partnerinnen von Personen, die Pflege brauchen. Das ist so die Generation, die haben ja nicht gelernt, Hilfe anzunehmen, sondern die sind ja noch mit einem ganz anderen Wertesystem groß geworden. Da war es wichtig, dass man alleine Dinge macht. Also, ne, das war ein Zeichen von Stärke und nee, auf keinen Fall irgendwie meinem Umfeld sagen, ich kriege das nicht hin.
Das ist eher ein großes Thema, sind wir bei,
So sind
also mal
ja
bei,
Menschen 70 plus die meisten. Und es ist halt
ja.
auch ein Weg, dass du erfährst, dass es wichtig ist und auch hilfreich für die Person, dass da jemand Externes vielleicht noch kommt und vielleicht den Ehrenamtlichen nach Hause holt. Und es gibt da schon ganz viele Möglichkeiten, auch muss man immer individuell abstimmen. Und da kommt zum Beispiel sowas wie Pflegestützpunkte, vielleicht als ganz konkreten Rat kann man gehen, Pflegestützpunkte ins Spiel, die einfach ganz gut vor Ort vernetzt sind und wissen, was gibt es überhaupt für Angebote. Und aber auch sowas wie so einen individuellen Pflegeplan erstellen können. Also dir tatsächlich die Ist-Situation anschauen und dir dabei helfen, irgendwie zu überlegen, welche Angebote wären sinnvoll, wie lässt sich das finanzieren, wenn es dafür eine Finanzierung braucht und wohin wende ich mich. Also, dass man tatsächlich sich öffnet, auch wenn der erste Schritt vielleicht schwerfällt, aber es ist ja für die Person irgendwie auch was Gutes. Und ich habe, also wir haben, meine Mama war lange in der Tagespflege, aber bis sie da angefangen hat, hat das bestimmt auch 2 Jahre gedauert, weil mein Papa immer gemeint hat, ach nee, er braucht es nicht, er kriegt es zu Hause alleine hin und was soll das denn? Und er will die Mama nicht abschieben. Und dann hat der Arzt gesagt, naja, aber er würde das auch deshalb empfehlen, weil so hat sie noch die Chance, sich dran zu gewöhnen. Und so kann sie auch viel da mitnehmen. Und das war irgendwie so ein Perspektivwechsel, den mein Papa, den er total verstanden hat, so dieses, ah ja, ich tue ihr ja auch damit was Gutes, wenn sie quasi mit anderen Menschen in Kontakt kommt und wenn ich ihr die Chance gebe, sich zu gewöhnen.
Ja, vor allem nicht, dass durch die eigenen Themen, das ist natürlich ein bisschen der Deep Stuff, ne, aber durch die eigenen Themen das zu verhindern, denn du hast gerade gesagt, dieses ich kann das allein, ich brauche niemanden. Das ist ja noch die Generation und das sind, ich sage jetzt mal, wir sind diejenigen, die es aufknacken dürfen gerade. Ja, dieses leidensfähig sein, aufopfern und so weiter, weil das einfach auch noch aus Kriegszeiten, es war ein Muss. Also wie hättest du dann überleben wollen in den Zeiten, ne? Und da zu verstehen, das ist ja das, woran ich dann auch mit Klienten im Einzel arbeite, dieses, was, ich gebe das mal als Impuls rein, als Impulsfrage. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann keine Hilfe annehmen, sich einfach mal die Frage zu stellen, was glaube ich denn über mich, wenn ich Hilfe annehme? Was denke ich denn dann von mir? Ja, ich krieg's nicht. Ich bin nicht leistungsfähig, ich bin schwach. Ne? Also da stecken ja ganz viele Prägungen und Glaubenssätze dahinter. Ne? Dieses einfach mal anschauen, was denke ich denn über andere, die Hilfe annehmen? Was denke ich denn über mich, wenn ich Hilfe annehme? Und ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Weil wir sind Menschen. Wir sind emotionale Resonanzwesen, wir sind fürs Miteinander da und das lässt sich ja von bis gestalten, aber wir sind keiner von uns ist hier, um hier alles alleine zu wuppen. Ja, funktioniert überhaupt nicht. Und sich das mal wieder, und dann können Nähe-Themen, Bindungsstile reinfließen mit nicht zu viel Nähe zu lassen, weil ich könnte ja verletzt werden und so. Und so kriegt man dann die eigenen. Und da ehrlich zu sein, zu sagen, naja, will ich das nicht, weil ich wirklich denke, ich lasse jemanden im Stich und, oder kann ich mal einen Schritt zurückgehen und von außen drauf schauen und sagen, hey, wenn das bei einer anderen Familie der Fall wäre, was würde ich denen denn wünschen? Und da vielleicht einfach mal einen Schritt rausgehen und drauf gucken, ich glaube, das kann auch sehr sinnvoll sein, einfach.
Ja, glaube ich total. Und jetzt bin ich mal neugierig, stellst du auch die Frage, also es geht ja, die eine Seite ist Hilfe annehmen und die andere Seite ist Hilfe geben. Und ich habe mal irgendwo diesen Menschen geben total gerne Hilfe. Es ist ein ganz großer Schritt auch in Richtung, ne, Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein stärkend, wenn du jemandem helfen kannst. Ist es auch was, was du dann thematisiert, so dieses, was gibt es ihnen denn, was, wenn sie helfen können oder was, ne?
Total. Es geht immer darum, wie fühle ich mich dabei. Also es geht immer wieder um das eigene. Ich habe ja gerade auch was, wir hatten, ne, ich hatte ja eine Story und also ich sage jetzt mal so, ich kann easy peasy in den Raum reingehen und die Stimmungen erfassen und innerhalb von wenigen Minuten jedem die Stimmung regulieren. Ich durfte lernen, dass das nicht mein Job ist. Ja, und die Frage ist ja dann auch da, ich bleibe mal bewusst bei mir, warum mache ich das denn? Warum reguliere ich den anderen denn emotional? Ja, weil der andere, also es gibt Emotionen, die befinden sich eher in der Vermeidung, in der Distanz und es gibt Emotionen, die befinden sich in der Annäherung, in der Verbindung sozusagen. Und wenn Menschen genervt sind, gestresst sind, traurig sind, dann sind sie in der Vermeidung. Das heißt, wenn ich die reguliere, dann können die mit mir in Verbindung gehen. Also das ist ein kindlicher Mechanismus genau genommen. Also eine kindliche Überlebensstrategie, ich sag's mal so rum, ja. Und als Kind brauchen wir das. Wir brauchen als Kind Verbindung, um überleben zu können, weil wir brauchen, jetzt mal ganz rudimentär gedacht, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen Schlaf, wir brauchen jemanden, dass uns jemand vom bösen Wolf beschützt, ja. Das sind ja existenzielle Mechanismen, die in einem ablaufen. Das heißt, wir sind immer auf Verbindung aus, immer. Und aber zu lernen, ich bin erwachsen und ich muss jetzt nicht mit jedem in Verbindung gehen, um zu überleben. Also ich sage immer so, ich arbeite total gern mit inneren Anteilen und ich sage immer so, es ist total wichtig, wir machen keine Selbstablehnung. Wir holen alle inneren Anteile ab und sagen, okay, lieber Anteil, was hast denn du für eine Absicht? Und dann sagen wir, die Absicht bleibt erhalten, aber wir ändern die Strategie, weil die Strategie ist scheiße heute, sozusagen, ja. Also sprich, die Absicht darf bleiben, die Absicht ist gut und die machen wir auch nicht weg, sonst würden wir uns selbst ablehnen. Dann sind wir wie ein Puzzle, wo Puzzleteile fehlen. Wir machen alle Puzzleteile rein, aber wir ändern die Strategie. Und das spielt ja auch so ein bisschen in diese Richtung, es gibt ja auch Menschen, die sind quasi süchtig danach, gebraucht zu werden. Und da darf man natürlich am Selbstwert hingucken und so. Das ist hart manchmal. Weil natürlich ist es so, wenn man hilfsbereit ist und gerne dies macht und das macht, dann, was will man dann dafür? Man will als guter Mensch gesehen werden, man will gelobt werden, man will, guck mal, ist der toll, was die alles macht und so, ne? Was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Und das ist immer so, man kann das immer so auf die Gegenseite spiegeln. Wenn ich das nicht mache, wie fühle ich mich dann? Dann fühle ich mich wie ein schlechter Mensch, dann denken die anderen, dann, ne? Dann ist man ganz oft so, ne? Und da einfach zu sagen, okay, aber wer bin ich denn? Was will ich denn? Wie will ich Werte leben? Und auch zu verstehen, dass hinter dem Bedürfnis zu helfen oft dass hinter dem Akt des Helfens oft ein eigenes Bedürfnis steckt. Im Sinne von, ich mache das, damit ich mich gut fühle. Weil es ist natürlich immer sehr, sieht sehr schön aus nach außen, dieses, ich helfe dem, ich helfe dem, ich helfe dem. Aber dann zu erkennen, man darf ja trotzdem Hilfsbereitschaft als hohen Wert haben. Das stellen wir mal kurz parallel an die Seite. Das darf trotzdem ein hoher Wert sein. Aber, und da möchte ich immer hin, oh, Emotionale Freiheit. Also diese bewusste Entscheidung, will ich da gerade helfen, ja oder nein?
Ja.
Darum geht es. Es geht nicht darum, das nicht mehr zu tun, sondern es geht darum, es bewusst zu tun, nicht in einem Automatismus. Darum geht es.
Ja, und ich glaube, das ist beim Pflegen auch eine ganz wichtige Frage nochmal oder ein ganz wichtiger Punkt, um hinzuschauen, ne? Weil die Aufgaben einfach so viel werden, weil die Gefühle so verschieden sind, und weil es irgendwie so ein Abschied ist und da tatsächlich hinzuschauen, auch warum mache ich das, wie geht es mir damit, das ist irgendwie. Die Zeit nimmt man sich eigentlich nie. Das gehört für mich ja auch total krass zur Selbstfürsorge eigentlich. Und das ist schon irgendwie auch schwer und es ist auch voll schwer, das alleine zu machen.
Muss man
Und
auch gar
ich,
nicht. Das ist
ne?
der, das ist nämlich der
Genau.
Punkt. Genau, man muss nicht, das durfte ich auch lernen. Ich durfte lernen, ich muss nicht alles alleine machen. Also ich hole mir immer Hilfe an die Seite jetzt. Und es kann ja auch Hilfe für die innere Arbeit sein. Weil das immer bei dem Punkt, du hast gerade gesagt, dieses Hinschauen, damit ich eben bewusst Entscheidungen treffen kann.
Ja.
Und vielleicht nochmal kurz hier für die Hörer und Hörerinnen. Selbstfürsorge. Es ist einfach so inflationär natürlich verwendet, aber es hat auch einen Grund, warum es so stark momentan überall durchschlägt. Wenn ich kann nur ein gutes Miteinander kreieren, wenn ich, also die Beziehung zu anderen fängt bei der Beziehung zu mir selbst an. Ich habe gerade auf Englisch was Gutes gelesen. Self-love sets the tone for every other connection. Und so ist es. Ich gehe mal auf das Beispiel als Mutter. Wenn ich als Mutter mich nur verausgabe, nur aufopfere, nur hier und da und überhaupt, und dann so leer laufe, dass wenn meinem Kind abends das Glas umfällt und das Getränk über den Tisch läuft und ich dann ausraste. Und ja, auch das darf mal passieren, dass man da mal ausrastet. Auch hier, man darf Fehler machen. Aber dann darf ich mich halt auch mal fragen, hat mein Kind wirklich was davon, dass ich mich die ganze Zeit verausgabe? Oder lasse ich dann halt mal den zweiten Wäschekorb stehen und gehe mal raus, 5 Minuten um den Block laufen und kann dann alles gelassener nehmen und das Glas fällt um und ich sage, hey Schatz, ist passiert, pass das nächste Mal auf, wir machen es weg, ist kein Thema. Hat mein Kind davon nicht mehr? Und das geht nur, wenn ich in einer guten Selbstfürsorge bin. Und es wird mal mehr und mal weniger gelingen, je nach Belastungssituation. Aber es ist unsere Verantwortung, sich darum zu kümmern. Das nimmt uns auch keiner ab. Deswegen heißt es Selbstfürsorge. Ja? Und da einfach zu gucken, dass ich nur aus dem Vollen geben kann und dass jeder, ich profitiere davon, weil wenn ich ausflippe, weil das Glas umfällt, dann muss ich ja hinterher auch drauf klarkommen, dass ich ausgeflippt bin. Weil geil finde ich das ja auch nicht von mir selbst dann. Ja? Das heißt, selbst ich habe ja einen Nachteil davon, auch da wieder, wenn ich nicht gut auf mich geachtet habe. Das Kind hat einen Nachteil. Alle haben einen Nachteil. Also profitiert wirklich jeder davon, wenn ich gut auf mich achte. Und das ist Arbeit. Also das ist Arbeit im Sinne von, du hast gerade Routine, genau, Routinen einbauen ist gut, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber da auch immer wieder mit sich einzuchecken, habe ich gerade ich habe ja Finde dein Warum die Fortbildung gemacht. Da ging es auch um, wie bringen wir es denn auf die Handlungs-, auf die Umsetzungsebene. Wie schaffen wir Routinen, da auch mal zu hinterfragen? Sind die Routinen, die ich mache, einfach noch, eigentlich noch zuträglich oder was brauche ich stattdessen?
Ja, genau. Sind das wirklich gute Strategien, die ich da seit Jahren habe?
Genau. Und was ich vielleicht mitgeben kann, was ich seitdem mache, seitdem ich dieses Seminar gemacht habe, ich stehe morgens unter der Dusche. Ich liebe Wasser und mich beruhigt das und ich brauche das. Und ich stehe unter der Dusche und dann stelle ich mir die Frage, was brauche ich heute? Svea, benenn mal 3 Dinge, die du heute für den heutigen Tag brauchst. Denn wenn ich sage, ich brauche grundsätzlich Sport, dann einfach stoisch, ohne, deswegen ist für mich Selbstverbindung immer die Voraussetzung für eine gute Selbstfürsorge. Wenn ich einfach sage, jetzt mache ich Sport, ist mir voll egal, wenn ich Kopfschmerzen habe und danach liege ich mit einer Migräne, dann bringt mir das gar nichts. An dem Tag zu sagen, okay, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, heute ist es nicht der Sport, sondern heute mache ich einfach mal Dehnungsübungen und mache nochmal eine halbe Stunde die Augen zu oder gehe eine halbe Stunde in den Wald. Also wirklich morgens mal mit sich einchecken, bei einer Tasse Kaffee, wenn man noch im Bett liegt, wenn man in der Dusche ist, whatever. Und zu sagen, welche 2, 3 Dinge brauche ich denn heute, um gut durch den Tag zu kommen? Ist es eher Ruhe? Ist es, ich möchte viel trinken? Ist es Sport? Was ist es? Kann ich jedem nur mit auf den Weg geben. Und das ist auch Arbeit, sich die Fragen immer zu stellen. Aber das kann man sich nur selbst beantworten.
Ja. Ja, kann ich nur ermuntern, bestätigen. Finde ich total
Ja.
schöne Gedanken. Den werde ich mitnehmen. Ich finde den nämlich, also ich weiß, in so schweren Momenten, und wenn dann Menschen fragen, ja, und was brauchst du jetzt? Dann weiß ich oft gar nicht, was brauche ich jetzt überhaupt? Ne? Aber ich glaube, das ist
Genau.
wahrscheinlich auch was ein bisschen Übung braucht.
Ist total Übungssache, genau. Also was immer hilft, vielleicht mal als zwei Gedanken, Musik anmachen, Musik, die man mag. Und ja, es darf auch traurige Musik sein, wenn man das gerade braucht, aber Musik, die einen mit einem selbst verbindet, die man gerade fühlt. Dann kommt man ins Fühlen. Und was auch immer hilft, ist in den Körper kommen. Also sich einfach hinsetzen oder hinlegen, Hände auf den Bauch. Und in sechs Zähleinheiten, ich sag mal bewusst nicht Sekunden, weil es kann auch ein bisschen lang werden für den einen oder anderen, aber sechs Zähleinheiten in den Bauch ein und sechs Zähleinheiten aus. Und das einfach mal so 2, 3 Minuten machen. Nichts verbindet uns so unmittelbar schnell mit uns wie der Atem. Deswegen habe ich mich ja auch irgendwann entschieden, Breathwork noch zu lernen. Es ist echt der Hammer, weil klar, unser Atem ist, ne, der belebt uns und der verbindet uns und einfach mal drauf achten. Tief in den Bauch, wie oft wir gar nicht in den Bauch atmen. Also einfach in den Bauch, 6 Zähleinheiten ein, 6 Zähleinheiten aus. Beruhigt das Nervensystem, wir kommen runter, wir verbinden uns mit uns. Kaltes Wasser über die Hände laufen lassen hilft auch oder über die Handgelenke. Alles, was uns in den Körper bringt, verbindet uns mit uns selbst. Wir kommen raus aus dem Kopf. Und das gelingt mir auch nicht immer. Ich habe gerade heute Vormittag gespiegelt bekommen, du bist gar nicht spürbar. Da war ich ein bisschen entsetzt kurz. Weil ich dachte, wie, ich bin nicht spürbar. Und dann habe ich es aber auch einfach angenommen, habe gesagt, ja, stimmt, ich habe gerade einen hohen Schutz oben, das ist so. Ja, also da immer mit sich einzuchecken, weil am Ende des Tages verbringen wir 24 Stunden am Tag mit uns. Und sich aber vielleicht auch einzugestehen, das, was du gerade sagtest, manchmal weiß ich das auch gar nicht. Aber was kann ich denn dann tun, um das zu wissen? Und vielleicht ist der erste Schritt dann barfuß durch den Wald laufen. Auch super. Peggy, ich habe mal noch eine Frage mitgebracht, denn ich habe in der Story gefragt, ob es irgendwelche Fragen zu dem Thema gibt. Und ich lese mal kurz vor. Meine Eltern leben 7 Stunden von mir entfernt und ich frage mich, wie ich sie gut begleiten kann, wenn mal einer übrig bleibt. Ich glaube nicht, dass es gut ist, sie dann hierher zu mir zu holen in ein Land, dessen Sprache sie nicht sprechen und in einer Umgebung, in der sie nicht verwurzelt sind. Das tut mir einerseits in der Seele weh und andererseits sehe ich im Moment noch keine Lösung dafür, auch wenn ich weiß, dass das Leben dafür eine Lösung liefern wird. Großes Thema, oder?
Ja, großes Thema. Kann ich voll nachvollziehen, diese Gedanken und Sorgen, die da reinspielen. Weil das ist natürlich schon voll berechtigt. Also wie kann man denn für, wie, also wie kann Pflege funktionieren oder wie kann man für jemanden da sein, der halt weit weg wohnt? Das ist, ja, ich glaube, da gibt es halt auch einfach nicht die allgemeingültige Lösung, sondern ist ganz individuell. Meine Eltern wohnen ja auch 350 Kilometer etwa weg. Und ich erinnere mich, dass wir damals nach der Diagnose irgendwie auch so, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Und dann haben wir mal so ein bisschen drüber gesprochen, ja, wäre das gut, wenn die Eltern umziehen? Aber es war halt irgendwie so, ja, aber also warum sollten meine Eltern jetzt aus dem südlichen Sachsen-Anhalt nach München in die Großstadt ziehen, wenn sie doch also auch gar keine Lust haben, hier zu sein, hier sonst niemanden kennen? Und das wirkte total absurd, ehrlich gesagt. Und dann haben wir auch ewig nicht weiter drüber gesprochen. Und die Frage, die kam immer mal so ein bisschen auf und schwebte im Raum, ja, oder wäre es vielleicht besser, sie ziehen um. Und es ist natürlich so, das Gewohnte ist für Menschen halt total wichtig, auch wenn sie pflegebedürftig sind, so das Zuhause irgendwie weiter spüren zu können. Und weiß gar nicht, ich glaube, man kann nicht diesen Plan B Jahre davor alleine entwerfen. Es kann halt nur im Gespräch gehen. Also auch, ne, was können die Eltern sich denn überhaupt vorstellen? Können die sich vorstellen, umzuziehen?
Das heißt, eigentlich wäre es jetzt schon sehr sinnvoll. Also die Person spricht ja davon, wenn, also es sind ja noch beide da sozusagen.
Also
Eigentlich
ich
wäre
würde
es sinnvoll, ins Gespräch zu gehen.
ja
Ja.
tatsächlich irgendwie diese Sorge mal laut auszusprechen in einer ruhigen Stunde. Wo jetzt sonst nichts geklärt werden muss oder sonst offen ist, sondern das tatsächlich mal so zu sagen. Und vielleicht machen die sich ja auch ähnliche Gedanken. Kann ja sein, vielleicht noch gar nicht. Und ich glaube, auch dann wird es noch keine sofortige Lösung geben, aber man hat das Thema mal platziert und
Also einfach mal anfangen, ne? Einfach einen
ja.
Schritt, ohne dass man vielleicht auch den Anspruch hat, direkt eine Lösung zu haben.
Ja.
Und auch wieder sich sehr verletzlich zeigen im Sinne von, ich mache mir darüber Gedanken, was ist eigentlich, ich wohne weit weg von euch?
Ja.
Was ist eigentlich, wenn einem von euch was zustößt oder einer nicht mehr da ist? Ich bin gerade überfordert mit dem Gedanken daran, also auch wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen,
Ja.
ich bin gerade damit überfordert, wie ich mich dann verhalten könnte und was ihr euch wünschen würdet. Und deswegen möchte ich mal mit euch ins Gespräch gehen, sozusagen.
Ja. Also das wäre mein allererster Rat, oder ich glaube, das wäre der Beginn von dem Weg und was auch immer man dann entscheidet und wie es dann geht. Aber tatsächlich das mal zu äußern und diese Verwundbarkeit, diese Sorgen zu zeigen, und vielleicht geht es den Eltern ja ganz genauso.
Man hat hier einen Samen gesetzt dann, also davon, deswegen sage ich so kleine Schrittchen, ne? Nicht
Ja.
die Annahme müsste direkt eine Lösung finden oder so. Hast du, also falls du Einblick geben willst, wenn ich, ist natürlich auch völlig fein. Wie geht's dir da mit deinem Papa jetzt gerade dann?
Ja, es ist irgendwie schwierig, ehrlich gesagt, so ein bisschen, weil er ist allein im Haus. Vieles ist sehr anstrengend und überfordernd. Er möchte aber auch gerne im Haus bleiben. Also ich habe da schon gesagt, ja, ich mache mir Sorgen, ich erzähle dir das, boah, ja, aber ich möchte gerne noch so lange, und dann so dieses Wort, so lange wie es geht. Ja, okay, aber was ist denn da jetzt die Gratschnur? Und was wir gemacht haben, was wir auch damals, also schon gemacht haben, eigentlich als meine Mama eben noch da war und als immer so diese Frage kam, okay, was ist denn, wenn jetzt dem Papa was passiert? Also wie ist meine Mama dann trotzdem gut versorgt? War für meinen Bruder mich so eine Art Plan B tatsächlich zu schaffen. Also ein Netzwerk aus Menschen, die drumherum sind, auch jemand, den man anrufen kann, der Bescheid weiß, jemand, ne? Also dass mein Papa jetzt nicht ganz alleine da ist. Ich glaube, da hätte ich überhaupt gar kein gutes Gefühl, das wäre nicht gut. Aber dass der Pflegedienst involviert ist und dass die zweimal am Tag kommen und auch zur Körperpflege. Und manchmal lässt das zu und manchmal nicht. Manchmal, ja, okay, ist vielleicht auch total verständlich, weil ich möchte vielleicht auch nicht jeden Tag von unterschiedlichen Mitarbeitern unterstützt werden. Aber ich finde das irgendwie für mich so gut zu wissen, okay, da sind auch noch andere Menschen da, weil im Notfall, selbst wenn ich ins Auto springe, brauche ich halt, um da zu sein. Und ja, also wir drehen uns gerade schon auch einfach eine Weile um diese Frage, wie geht es weiter und was ist die beste Lösung, was auch immer die beste Lösung ist.
Ja, es schließt so ein bisschen so an das, was wir am Anfang hatten, dieses rechtzeitig drüber sprechen auch, ne? Also das, weil die Dinge nicht weggehen sozusagen. Und bei mir gehen gerade so Themenfelder auf. Das ist aber zu viel für heute. Aber dieses, in was für Formen von Gesellschaft leben wir heute eigentlich, haben wir uns sehr, also das fängt bei so vielen Themen an, ob das sehr sinnvoll gerade ist, wie wir uns so gesellschaftlich aufgestellt haben. Das wird sich die nächsten Jahre mal zeigen oder die nächsten Generationen. Aber ich sehe sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr erschöpft sind, sei es in ihrer Rolle als Mutter, sei es in der Rolle von pflegenden, weit weg lebenden Angehörigen oder auch vor Ort Angehörigen. Es ist, ich sag's mal mit viel Respekt, weil es hat alles seine Berechtigung. Aber ich glaube, es entspricht nicht so dem natürlichen Miteinander und Menschsein. Aber mit der Situation umgehen, wie sie halt ist, wie die Gesellschaft jetzt gerade ist, hilft ja nichts. Also ich meine, das genau, einfach hingucken und was kann man sich vorstellen und Gespräche gehen.
Ja, also ich meine, man kann das ja nur miteinander irgendwie gut lösen. Ich glaube nicht, dass da jemand alleine. Also kann man natürlich, aber ja.
Ja, hat einen Grund, warum das Buch so heißt,
Ja,
ne?
schon. Und das
Ja.
heißt jetzt ja auch nicht, dass das miteinander harmonisch immer ist, ne? Also das dürfen wir vielleicht auch mal irgendwie realisieren. Da ist schon auch irgendwie Diskussion und Streit und Tränen und Frustration dabei.
Ist ja auch berechtigt und deswegen sage ich ja auch in meinem Vorspann zum Trailer, sage ich ja auch mit in positiver Weise miteinander auseinandersetzen. Also das ist auch eine Form von, du bist mir wichtig, ich will mich mit dir auseinandersetzen,
Ja,
ne? Weil wenn
das
einem
stimmt.
was egal ist, Deswegen mag ich auch Streit und so gar nicht mehr so das Wort, sondern diese Auseinandersetzung bedeutet ja einfach eine Form der Wertschätzung. Das ist mir wichtig.
Das
Ich möchte
stimmt.
dich hören, ich möchte mich mit dir auseinandersetzen. Das ist mir meine Zeit, meine Energie wert und deswegen gehe ich dafür auch so los sozusagen.
Das ist ein schöner Gedanke, den nehme ich heute mit.
Danke. Liebe Peggy, wenn du an der Stelle, wenn du noch was loswerden möchtest, wenn nicht, habe ich eine Abschlussfrage, die ich gerne stelle, aber ich möchte nicht einfach, wenn du, wenn willst du gerade noch so von dir aus was loswerden, was dir wichtig ist?
Eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben
Alles
ganz viel
soweit?
gesagt,
Wir
so
haben ganz viel
dieses
gesagt,
auf
ja.
sich selber achten und ja, ich sag mal, nicht denken, dass man da alleine durch muss.
Okay. Ja, das ist echt, glaube ich, dürfen sich viele, inklusive mir.
Mir auch.
Ja, ich wollte jetzt nicht einfach dir das überstülpen, aber es kam mir so aus dem Gespräch raus auch, ne? Also geht für uns alle, ne? Man muss nicht alles, man muss nicht überall alleine durch, das ist so, ja. Dann stelle ich dir immer meine Frage, die ich ganz gerne frage. Und zwar, stell dir vor, über Nacht kommt eine gute Fee. Und sie streut über die Menschheit einen Zauberstaub. Und sie löst damit eine Herausforderung der Menschheit. Was löst sie damit?
Also ich stelle mir vor, dass diese Zauberfee bewirken kann, dass die Menschen ein bisschen mehr auf ihren Nächsten achten. Und ich glaube auch einfach schon durch das Hinsehen, kann sich ganz viel verändern und das kann ganz viel bewirken.
Schön. Oh. Ja, so Nächstenliebe und achtsamer Umgang miteinander, ne? Aufeinander aufpassen, hat gerade am Wochenende ein Künstler beim Konzert gesagt. Lasst uns alle ein bisschen besser aufeinander
Ja,
aufpassen.
genau. Und ich glaube, wenn das reicht und der Rest entsteht von alleine, weil wir sind halt soziale Wesen.
Total.
Wir leben in Gruppen, egal in welcher Kultur das jetzt ist, aber dieses soziale Miteinander ist da und es braucht aber auch die Voraussetzung, dass ich überhaupt sehe, wie es der Person neben mir geht, dass sie, ne?
Voll schön. Peggy, vielen, vielen Dank, dass du
Ich
da
danke
warst.
dir.
War ein sehr
Vielen
schönes
Dank.
Gespräch.
Ja.
Und ich verlinke alles in den Shownotes und ja, wer will, kann dann auch Peggy folgen oder sich das Buch besorgen. Und vielen Dank für deine Arbeit. Sehr, sehr wertvoll.
Ja, danke dir, liebe Svea.
Gerne. Mach's gut, Peggy. Ciao.
Tschüss.
Das war's für heute mit Lautgefühlt, dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst und solltest du ein Thema haben, über das du gerne sprechen möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir. Entweder über hallo@lautgefühlt.de oder auch über Instagram. Und wenn du Zeit und Lust hast, dann wäre es super, wenn du den Podcast bewerten könntest, denn so hilfst du mir, ihn sichtbar zu machen und die Themen in die Welt zu tragen. Also, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, deine Svea Münch.